Schlaraffenland. Der junge Mann mit dem adretten Haarschnitt hat sich wortreich erklärt. Aber Frau Klöpke ist nicht einverstanden.
Nur reden Sie mal nicht so ein dummes Zeug, junger Mann. Die Leute brauchen was zu futtern. Wo bitte sollen denn die Kunden künftig was essen?
Wie ich schon sagte, Frau Klöpke, das Schlaraffenland ist wirtschaftlich komplett unrentabel und wird geschlossen. Wir sind ein Kaufhaus, Frau Klöpke. Die Menschen kommen zum Einkaufen und nicht zum Mittagessen. Wir haben da ganz aktuelles Zahlenwerk. Nach der Umstrukturierung wird aus der alten Kantine ein schönes Schlemmerparadies mit Hummer- und Kaviarstand, Champagnerbar, Sushi-Outlet und Feinkost. Das wird genau wie drüben im KDW. Der junge Mann schlägt schwungvoll mit beiden Händen auf die Arbeitsplatte des Sekretärs. Staub wirbelt auf und tanzt im nachmittäglichen Sonnenlicht, das durch die hohen Fenster ins Büro fällt. Die Zukunft leuchtet. Hertha Klöpke starrt auf das helle Tapetenviereck über dem Kopf vom neuen Abteilungsleiter Michels. Da hing früher das Bild des Staatsratsvorsitzenden Honecker, später ganz kurz noch Helmut Kohl, dann hatte man den Unsinn ganz eingestellt. Hertha Klöpke überfällt eine traurige Müdigkeit.
Aber was wird denn dann aus dem Personal essen? Die Angestellten haben ja Hunger mittags. Das wird ganz schön teuer für Sie, so mit Hummer und Kaviar, Herr Michels.
Also der verbilligte Mittagstisch war ein Entgegenkommen der Geschäftsleitung. Ein Überbleibsel aus der alten Zeit, das rechnet sich nicht mehr. Das Mittagessen ist ab jetzt privat. Michels zeigt aus dem Fenster. Wir sind mitten in der Stadt. Es gibt 7 Backshops, einen McDonald's, einen Asialaden und 2 Dönerläden in nächster Nähe, Frau Klöpke.
Nee, das glauben Sie doch selber nicht. Die Leute wollen was Anständiges essen.
Och, Frau Klöpke, nun machen Sie mir hier doch das Leben nicht so schwer. Wir schließen das Schlaraffenland. Fertig. Wir machen jetzt noch 2 Wochen mit halber Kraft weiter, bis die Kühlhäuser leer und alle Lieferverträge gekündigt sind. Dann wickeln die Frau Gelinka, der Herr Hübner und der Azubi gemeinsam ab. Und Sie haben hier noch, Moment, 239 Überstunden. Sie sind 64 Jahre alt. Da sag ich doch mal, herzlichen Glückwunsch. Genießen Sie Ihren wohlverdienten Ruhestand. Herr Michels streckt die Grußhand aus. Hertha Klöpke ist kurz sprachlos.
Wie, jetzt gleich?
Ja, Frau Klöpke, ich guck noch mal in meinen Unterlagen. Der neue Abteilungsleiter Food and Beverage sortiert Papier. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Michels hat gut lachen. 4 Tage lang sieht Hertha Klöpke nun schon zu Hause dem Blumenstrauß der Kollegin beim Welken zu. Der Abteilungsleiter hatte Sekt spendiert und es war Hertha Klöpke gelungen, erst in der Umkleidekabine zu weinen. Ein ganzes Leben.
»Jetzt fängt ja ein neues an«, hatte Herr Michels euphorisiert gerufen.
Er vertrug wohl Alkohol nicht so gut, das vermuteten auch die Kollegen.
»Da haben Sie jetzt auch mehr Zeit für Ihren Mann, Frau Klöpke.«
Herr Klöpke liegt auf dem Sofa und sieht fern. Würde sich die Fernbedienung auf seinem Bierbauch nicht beim Atmen leicht mitbewegen, Hertha Klöpke müsste nachsehen, ob er noch lebt. Im Fernsehen läuft die Sendung Vaterschaftstest. Ich krieg ein Kind von dir.
Puh, dit glaub ich nicht, schimpft Hertha Klöpke. Wie kann ein Mensch, der den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegt, solche Käsemauken haben?
Sie reißt die Fenster auf. Der Rasen zwischen den Hochhäusern ist grau. Die Sonne schafft es nur selten in den Hof. Dafür weht ein beständiger Wind durch die Schluchten der Plattenbausiedlung. Die Gardinen blähen sich auf. Zwischen weißen, bauchigen Segeln lehnt Hertha Klöpke auf der Fensterbank, beugt den Oberkörper weit nach vorne, kann jetzt einen Streifen Hauptstraße sehen. Eben fährt der Bus vor. Der Bus, der zum Kaufhaus fährt. Direkter Mang. Hertha Klöpke hört von Fernen das Zischen der sich öffnenden Bustüren. Sie weiß plötzlich, was noch anzufangen wäre mit dem angebrochenen Nachmittag.
»Ich muss noch mal weg.«
Am liebsten und schon immer nimmt sie eine der beiden gläsernen Drehtüren an den Seiten des Haupteingangs. Die drehen sich so schön schwungvoll und Hertha Klöpke dreht eine Extrarunde und dann hinein in die strahlend helle Kosmetikabteilung. Sie liebt den Geruch der Parfumabteilung, den Wettstreit der Düfte in der Luft und sie sieht sich gern die jungen Mädchen an, so adrett, so schön, so jung. So jung war sie auch mal, sie erinnert sich gern. Bei Gitte am Zeitungsstand kauft sie sich eine Gala für nachher. Gitte freut sich. »Wie schön, dass du mal vorbeischaust, Hertha. Wie geht's dir denn?« Hertha Klöpke macht ein ernstes Gesicht und spricht mit Grabesstimme. »Mein Name ist Klöpke. Ich kaufe hier ein.« Sie lachen miteinander und sie weiß in diesem Moment, es war eine gute Entscheidung, zurückzukommen. Mit der Rolltreppe fährt sie hinunter in die Lebensmittelabteilung. Hier gibt es so viel zu sehen. Gleich hinter dem Drehkreuz liegt die ganze Welt. Unter einem feinen Sprühnebel glänzen polierte Früchte im Kunstlicht. Sie streichelt über Weinbergpfirsige und behaarte Kiwis, genießt die Frische der meterlangen Gänge mit den offenen Kühlregalen. Die Musik ist schön. Hinter Glas liegen die feinsten Gerichte im Eis. Pizza mit Tomaten, Fischfilets in Backteig, Hähnchenschenkel in Kräuterbutter, Königsberger Klopse, Pasteten mit Kalbsragout, bunte Torten, alles fertig. Man muss gar nicht mehr selber kochen, denkt Hertha Klöpke, studiert konzentriert die Zubereitungsanweisungen auf Dosen und Verpackungen. Vielleicht wäre so eine Mikrowelle doch eine lohnende Anschaffung. Sie schlendert durch die Gänge, warme Brotbackautomaten, bräunenduftende Feierabendbrötchen. In der Heißtheke legen Bratwürste die schrumpelige Pelle in müde Falten. Hertha Klöpke zählt die Marmeladengläser. Es sind 73 Sorten. Sie kauft sich zwei eingeschweißte Eiersandwich-Ecken und eine kleine Flasche Apfelschorle. Ganz hinten in der Weinabteilung entdeckt sie Herrn Liebermann, der ihr immer schnell und unbürokratisch ausgeholfen hatte, wenn oben mal was fehlte. Sie winkt, er zieht lächelnd die Augenbrauen nach oben und winkt zurück. Sie bezahlt an der Kasse bei Elke. Elke drückt die Mitarbeiter-Rabatt-Taste für sie. »Verrücktes Huhn«, sagt Hertha Klöpke kopfschüttelnd und dankt. Der Gong ertönt. »Sehr verehrte Kunden, wir freuen uns, dass Sie heute bei uns einkaufen waren und danken Ihnen im Namen aller Mitarbeiter. Unser Kaufhaus schließt in 30 Minuten. Wir freuen uns darauf, Sie morgen wieder begrüßen zu dürfen. Guten Abend.« Jetzt gilt es. Hertha Klöpke lässt den Proviant in ihrer Manteltasche verschwinden und geht wieder zurück in die Lebensmittelabteilung. Herr Liebermann und Elke sind nirgendwo zu sehen. Leise öffnet sie die Stahltür neben der Pfandflaschenrückgabe und steht im Treppenhaus. Sie nimmt den Lastenaufzug hinauf in den 6. Stock, blickt aus den schmalen, drahtverstärkten Fenstern des Aufzuges hinaus auf den leeren Flur. Nichts. Leise öffnet sie die schwere Tür und schlüpft hinaus, hält den Atem an. Aus der Küche fällt Licht in den dunklen Gang. Sie kann Frau Gelinka und Herrn Hübner reden hören, das Geklapper der Pfannen und Töpfe in der Spülküche, das monotone Rauschen der Spülmaschine. Sie schleicht in die Umkleidekabine, öffnet den großen Wandschrank in der Toilette und zieht die Tür hinter sich zu. Auch im Dunkeln findet sie sofort den kleinen Riegel unten links, schiebt ihn zur Seite, drückt die Rückwand des Schranks auf und steht in der kleinen Geheimspeisekammer, in der sie damals die besonderen Lebensmittel für besondere Kunden und Gäste aus Partei und Politbüro gelagert hatten. Von der Speisekammer des Zentralkomitees, der SDZ, wie sie den Raum scherzhaft nannten, wussten im Kaufhaus nur Kaderleiter Liebermann und sie selbst als Vorsteherin der Küchenbrigade. Hertha Klöpke sortiert ihren Proviant in eines der Metallregale, faltet ihren Mantel zu einem Kissen, macht es sich gemütlich und schlägt die Gala auf. George Clooney, Immer Ärger mit den Frauen steht unter einem Foto des Schauspielers. Lange betrachtet Hertha Klöpke das Bild. Also mit mir hätte der Herr Kluni keine Scherereien. Sie muss eingeschlafen sein. Kaum ein Geräusch ist zu hören, die Stadt unter ihr flüstert ein leises Säuseln hinauf, sonst ist Stille. Wie spät mag es sein? Durch den Wandschrank klettert sie zurück. In der Küche betätigt sie den Lichtschalter. Neonlicht taucht alles in gleisendes Weiß. Schützend hält sie sich die Hand vor die Augen, blinzelt vorsichtig zwischen den Fingern hervor. Aus dem Weiß schält sich langsam die vertraute Kantinenküche. Alles steht an seinem Platz, glänzende Arbeitsflächen. Es ist, als wäre sie nie weg gewesen. Hertha Klöpke sieht auf die große Küchenuhr. Es ist Mitternacht. Sie zieht ihren Mantel aus und krempelt die Ärmel ihrer Bluse nach oben. Sie geht an die großen Waschbecken, verschließt die Abflüsse, lässt Wasser ein. Es muss lauwarm sein, so löst sich der Sand besser aus den Falten der Salatblätter. Die ganze Holzstiege mit 12 Salatköpfen putzt sie weg. Vorbereitung ist die halbe Miete, wenn erst mal die Gäste kommen, und die kommen ja immer alle gleichzeitig zur Mittagszeit. Dann hast du keine Chance mehr. Das erklärt sie Lehrling Norbert jeden Tag. Wo der wohl bleibt? Länger warten kann sie nicht, es ist so viel Arbeit, da muss sie die Lehrlingsaufgaben heute wohl auch noch mitmachen. Sie hackt frische Kräuter, putzt Brokkoli und Blumenkohl in feine Röschen, rollt Bohnenbündel, schlägt den Teig für die Kartoffelklöße. Blick auf die Uhr, kurz vor 2, ein Schreck fährt ihr in die Glieder. Der große Soljanka-Borschtstopf ist leer. Da müssen Herr Hübner und Frau Gelinka aber beide geschlafen haben. Hertha Klöpke schaltet den Ofen ein. Sie legt die ungeschälten, rohen, roten Beeten auf ein Salzbett, das sie auf einem Backblech bereitet hat. »Soljanka kommt von Salz und Wasser«, sagt Hertha Klöpke immer, »zieht nur Geschmack.« Sie ist stolz auf ihre ofengegarten Beeten. Eigentlich gehört rote Beete gar nicht in eine Soljanka, sondern eher in den russischen Borsch. Weil aber Hertha Klöpke rote Beete liebt und Soljanka auch und in der Soljanka eigentlich und gerade zu DDR-Zeiten noch nie eine Zutat verboten war, hat sie die einfach neu erfunden. Die Soljanka-Borschtsch. Alle lieben ihre Suppe. Geschnittenes Weißkraut, Pilze, Zwiebel- und Möhrenscheiben bräunt sie kurz im zischenden Fett, schmort alles in schmelzendem Zucker weiter, gibt Tomaten- und Paprikamark zu, würzt mit Knoblauch, Lorbeer, Majoran und Kümmel, gibt scharfes Paprikapulver hinein, rührt und löscht den Suppenansatz mit etwas Weißwein, gibt Gurkenwasser dazu und Herrn Hübners kräftige Rinderbrühe. Endlich kommen auch die Kollegen. »Wo bleibt ihr denn?« ruft Hertha Klöpke mit Tadel in der Stimme, dann aber lacht sie nachsichtig und vergibt die Aufgaben, die noch zu tun sind. Frau Gelinka schneidet gleich die Einlagen für die Soljanka-Borschtsch, die Gewürzgurken aus dem Essigsud, das Kochfleisch der Rinderbrühe. Später wird sie die heißen Beeten aus dem Ofen schälen, die dunkelroten Knollen dann würfeln und erst ganz zum Schluss in die Suppe geben. Norbert traut sie die Dilltunke für die Suppe zu. Der Sauerrahm wird mit viel Dill, fein abgeriebener Zitronenschale und wenigen Tropfen Zitronensaft elegant verfeinert. Gurkenhobeln noch, Möhrenraspeln für die Salattheke. Die Salatsoßen müssen frisch angerührt werden. Herr Hübner kocht das Rotkraut, rollt Rouladen, brät dicke Currywürste vor und setzt neue Rinderbrühe an. Im großen Kipper blubbert Bolognese-Soße. Blick auf die Uhr, 3:30, sie liegen gut in der Zeit. Sag mal, riechst du das auch? Kollege Müller betrachtet gelangweilt das Programm auf den Bildschirmen der Überwachungskameras. Die Eingänge, die Tiefgarage, Lebensmittelabteilung, Kosmetikabteilung, Schreibwaren, Bekleidung, Elektrogeräte, Spielwaren, Haushaltswaren, liegt alles im Dunkeln. Jede Nacht. Nie bewegt sich was. Was genau meinst du denn, Franz, dein Mundgeruch? Nee, ernsthaft, Müller, das riecht doch hier irgendwie lecker. Ich rieche nischt.
Doch, doch.
Franz Polacek öffnet die Glastür des Pförtnerhäuschens und tritt hinaus auf den Treppenhausflur.
Soljanka,
sagt Polacek. Müller hält die Nase in Richtung Tür, starrt angestrengt in die Luft.
Det is Borscht.
Im Leben nicht. Das ist Soljanka. Borscht, Soljanka. Wann geht denn das eigentlich normalerweise immer los bei denen da oben in der Küche?
Vor 8 ist da morgens nie jemand und die Putzfrauen sind schon weg.
Polacek sieht auf die Uhr. 3:30.
Vielleicht kocht sich da ein eindringliches Süppchen zur Stärkung.
Dann hätten wir den doch viel früher bemerkt.
Stimmt.
Haben wir eigentlich Kameras da oben? Müller rollt mit dem Drehstuhl nach vorn, drückt auf einen Knopf, die nachtleere Kartine erscheint in grobkörnigem Schwarz-Weiß auf einem der Bildschirme.
In der Küche selbst, nicht nur hier im Speisesaal. Kick mal.
Und was ist das da? Polacek zeigt mit dem Finger an den linken oberen Bildrand. Die Tür zur Küche ist leicht geöffnet. Durch den Spalt fällt ein dünner Streifen Licht auf den Fußboden des Saals.
Na denn, gehen wir jetzt doch hoch, wa? Entscheidet Müller und greift prüfend nach seiner Waffe.
Endspurt! Frau Gelinka zieht den Rollladen der Durchreiche in die Höhe und schaltet die Lichter im Speisesaal an. Herr Hübner und Norbert trinken noch einen Kaffee vor dem Mittagsgeschäft. Hertha Klöppke schneidet mit einem langen Messer die Fäden von den dampfenden Rouladen. Die Türen des Speisesaals gehen auf. Frühe Gäste heute, noch nicht mal 11:30, denkt Hertha Klöppke und kneift die Augen zusammen. Ah, es sind die Herren Müller und Herr Polacek von der Nachtwache. Komisch, die kommen sonst immer erst zum Abend auf eine kalte Frikadelle mit Kartoffelsalat oder ein schönes Resteessen.
Tachchen, die Herrschaften, heute meine ganz frühen Vögel, wa?
Hertha Klöppke winkt durch die geöffnete Anrichte, schwenkt das Fleischmesser zum Gruß in der Luft.
Ich hab frische Soljanka-Borscht da, eben fertig geworden.
Lassen Sie die Waffe fallen, brüllt Müller und zieht eine Pistole. Komisch, alles ist so verschwommen. Josef Müller zielt auf den Täter, ein unbestimmter Fleck, im fernen Rahmen der Durchreiche. Der Mann schwenkt irgendwas.
Ich hab tatsächlich die Kontaktlinsen vergessen, denkt er und brüllt nochmal. Waffe fallen lassen, Mann!
Polacek muss irgendwo hinter ihm sein. Polacek funkt die Wache an. Polacek steht mit dem Rücken an der Wand links vom Kantineneingang. Er drückt den Alarmknopf auf dem Walkie-Talkie und ist sofort mit dem Polizeirevier verbunden. Polacek hier vom Kaufhaus. Wir brauchen Verstärkung. Haben im 6. Stock in der Kantine einen Eindringling gestellt. Moment. Franz Polacek dreht den Kopf zum Saal, linst durch den Spalt zwischen Tür und Wand, spricht weiter ins Funkgerät.
Täter ist bewaffnet, höchstwahrscheinlich allein. Alter um die 60, weiblich und...
Moment mal. Polacek lässt das Walkie-Talkie sinken.
Frau Klöppke?
Herr Polacek, nun kommen Sie mal näher, ich beiße ja nicht. Und bringen Sie aber vorher mal den Kollegen hier zur Raison. Der ist ja außer Rand und Band, der Jute. Ich wette mal, ihr braucht eine Suppe. Dann läuft das alles gleich wieder viel besser.
Hertha Klöppke sieht sich lachend nach ihren Kollegen um.
Da ist niemand. Sie steht allein in der Küche im Zwielicht eines neuen Tages.
Und es fehlt nichts?
Polacek und Müller schütteln synchron die Köpfe. Michels bläst die Backen auf und pustet über den dampfenden Suppenteller auf seinem Schreibtisch.
Hertha Klöppke sagt nichts. Sie ist ein bisschen beleidigt, so vorgeführt zu werden wie ein Sträfling vor den Richter.
Jetzt noch mal zum Mitschreiben, Herrschaften. Unsere liebe Frau Klöppke hat sich also in einer uns bis dato unbekannten geheimen Vorratskammer des Zentralkomitees versteckt?
Polacek und Müller nicken. Aus Langeweile?
So sieht's aus, Chef. Und später ist sie dann in die Küche.
Und was hat Frau Klöppke da die ganze Nacht gemacht in der Küche? Fragt Michels, als sei Hertha Klöppke gar nicht im Raum.
Herr Hübner räuspert sich.
Eigentlich alles. Ihre berühmte Suppe, die Salattheke, Spaghetti Bolognese, alle Gemüse- und Sättigungsbeilagen zubereitet, Kartoffelklöße, Kohlgemüse, Bohnenwickel, Currywürste. Sie hat neue Brühe angesetzt und als Tagesgericht Rinderrouladen gemacht. Fehlt eigentlich nur noch der Ausdruck der aktuellen Speisekarte. Jetzt platzt Hertha Klöpke aber wirklich der Kragen. Hätte ich ja gerne auch noch gemacht, für die feinen Herrschaften. Aber ich konnte nicht an den Drucker, weil irgend so eine Flitzpiepe das Küchenbüro abgeschlossen hat.
Abteilungsleiter Michels schüttelt den Kopf. Diese geheime Stasi-Besenkammer, die schaut er sich nachher mal an. Vielleicht passt da ja die Sushi-Bar rein. Er nimmt einen Löffel Suppe, tunkt das Brot in die kühle Dillsoße, schlürft und kaut, er schließt die Augen.
Stimmt aber wirklich köstlich, diese Soljanka.
Borsch, sagt Müller.
Dankeschön. Das war die titelgebende Geschichte aus meinem Erzählband Schlaraffenland, erschienen im Hamburger Mayrisch Verlag und überall erhältlich, wo es gute Bücher gibt. Eine individuell handsignierte Version des Buches könnt ihr bei mir im Autorenshop bestellen. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Stefan Paul.